Theodor Fontane, guter Rat. An einem Sommermorgen, da nimm den Wanderstab. Es fallen deine Sorgen wie Nebel von dir ab. Des Himmels heitere Bläue lacht dir ins Herz hinein und schließt wie Gottes Treue mit seinem Dach dich ein. Rings Blüten nur und Triebe und Halme von Segen schwer, die ist, als zöge die Liebe des Weges nebenher. So heimisch alles klingt, als wie im Vaterhaus, und über die Lerchen schwingt die Seele sich hinaus. Paul Gerhard, geh aus mein Herz und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes Gaben. Schau an der schönen Gärten Zier und siehe, wie sie mir und dir sich ausgeschmücket haben. Die Bäume stehen voller Laub, das Erdreich decket seinen Staub mit einem grünen Kleide. Narzissus und die Tulipan, die ziehen sich viel schöner an als Salomonis Seide. Die Lerche schwingt sich in die Luft, das Täublein fliegt aus seiner Kluft und macht sich in die Wälder. Die hochbegabte Nachtigall ergötzt und füllt mit ihrem Schall Berg, Hügel, Tal und Felder. Die Glucke führt ihr Völklein aus, der Storch baut und bewohnt sein Haus, das Schwälblein speist die Jungen, der schnelle Hirsch, das leichte Reh ist froh und kommt aus seiner Höhe ins tiefe Gras gesprungen. Die Bächlein rauschen in dem Sand und malen sich an ihrem Rand mit schattenreichen Myrten. Die Wiesen liegen hart dabei und klingen ganz vom Lustgeschrei der Schaf und ihrer Hirten. Die unverdrossene Bienenschar fliegt hin und her, sucht hie und da ihr edle Honigspeise. Des süßen Weinstocks starker Saft bringt täglich neue Stärk und Kraft in seinem schwachen Reise. Der Weizen wechselt mit Gewalt, darüber jauchzet jung und alt und rühmt die große Güte des, der so überfließend labt und mit so manchem gut begabt das menschliche Gemüte. Ich selber kann und will nicht ruhen, des großen Gottes großes Tun erweckt in mir alle Sinnen. Ich singe mit, wenn alles singt, und lasse, was dem Höchsten klingt, aus meinem Herzen rinnen. Ach, denk ich, bist du hier so schön und lässt du's uns so lieblich gehen auf dieser armen Erden? Was will doch wohl nach dieser Welt dort in dem reichen Himmelszelt und güldnen Schlosse werden? Welch hohe Lust, welch heller Schein wird wohl in Christi Garten sein? Wie muss es da wohl klingen, da so viel tausend Seraphim mit unverdrossenem Mund und Stimm ihr Halleluja singen? O, wär ich da, o, stünd ich schon, ach süßer Gott, vor deinem Thron und trüge meine Palmen, so wollt ich nach der Engel weiß erhöhen deines Namens Preis mit tausend schönen Psalmen. Doch gleichwohl will ich, weil ich noch hier trage dieses Leibes Joch, auch nicht gar stille schweigen. Mein Herze soll sich fort und fort an diesem und an allem Ort zu deinem Lobe neigen. Hilf mir und segne meinen Geist mit Segen, der vom Himmel fleußt, dass ich dir stetig blühe. Gib, dass der Sommer deiner Gnad in meiner Seele früh und spät viel Glaubensfrüchte ziehe. Mach in mir deinem Geiste Raum, dass ich dir werd ein guter Baum, und lass mich Wurzel treiben. Verleihe, dass zu deinem Ruhm ich deines Gartens schöne Blum und Pflanze möge bleiben. Erwähle mich zum Paradies und lass mich bis zur letzten Reis an Leib und Seele grünen. So will ich dir und deiner Ehe allein und sonstem keinen mehr hier und dort ewig dienen.
Thank you.
Der Mönch von Salzburg im 14. Jahrhundert, das Kuhhorn. Mittagsschlaf tut im Sommer wohl, wer entspannt und straff lieblich ruhen soll bei der Dirne auf dem Stroh. Auf der Stirne macht es froh. Die mit Lust dem Gesellen gut drückt seine Brust. Hei, wie wohl es tut! Der kriegt Zorn, der sie weckt mit dem Horn und erschreckt. In dem Laut nun der Hirte schreit: Ho, treib aus, ho, ho, es ist Zeit. Sie erwacht nach der Mühe, unversorgt, unbesacht sind die Kühe. Ludwig Thoma zu seinem 100. Todestag. Das Sterben. Es ist ein recht heißer Julitag. Die Sonne brennt auf das weite Moos herunter, dass man die Luft wie über einem offenen Feuer zittern sieht. Das kleine Häusel des Steffelbauern schaut in dem flimmernden Dunst noch unansehnlicher aus. Und wer das braune Strohdach betrachtet, der könnte meinen, es sei gerade von der Sonne geröstet worden und werde beim Zusehen dunkler. Die zwei Birnbäume vor dem Haus stehen so müde da, als möchten sie am liebsten einnicken bei der schwülen Hitze und dem eintönigen Summen der Fliegen. Sonst ist nichts Lebendiges um das Haus, was ihnen die Zeit vertreiben könnte, denn es ist alles auf das Feld hinaus zum Einbringen. Oder doch nicht alles? Im Austragsstübel ist der alte Steffel und wartet auf das Sterben. Und seine Bäuerin, die Urschel, leistet ihm Gesellschaft. Gestern noch gegen den Abend zu hat der Doktor vorgesprochen und beim Gehen hat er gesagt, er wolle die Medizin herausschicken. Braucht's nicht, hat der Steffel gemeint. Ich weiß schon, es geht dahin. Nonno Vater, hat ihn der Doktor trösten wollen. So schnell stirbt keiner. Du musst nicht am Leben verzagen. Aber der Steffel ist hartnäckig geblieben. Ich käme schon aus, sagt er. Das sang's bloß zu um jeden. Ich spür's selber. Morgen geht's auf die Letz. Hernach haben die Weibsleut um den Pfarrer geschickt. Der ist gekommen und hat ihm die Sterbsakramente gereicht. Seitdem liegt der Steffel ruhig da und schaut zu der niederen Weißdecken hinauf. Die Urschel sitzt am Fußende vom Bett und liest in dem großen schwarzen Gebetbuch die Bitten für einen Sterbenden. Wie sie die Lippen bewegt und die Worte in sich hineinmurmelt, ist es das einzige Geräusch im Zimmer. Sonst ist es so feierlich still wie vor dem Häusel. Ein paar Sonnenstrahlen stehlen sich zwischen den Vorhängen zum Fenster herein und spielen über die blau geblümte Bettdecke nach den gefalteten Händen des Steffel hin, als wollten sie ihn noch einem schönen Gruß bringen von draußen, wo sie so oft mit ihm beisammen waren, im Winter und im Sommer. Und es mag sein, dass es der Sterbende auch so versteht, denn er streicht mit den Händen über die Stelle, wo der goldgelbe Schein auf dem Bett liegt. Sind allweil gute Kameraden gewesen, er und die Sonne, und hat ihn allemal gefreut, wenn sie auch noch so heruntergebrannt hat. Sie hat ihm oft geholfen, das Heu einbringen, und hat ihm das Korn gereift und den Weizen. Ob es Trenten wohl auch so ist, dass sie einen rechtschaffenen Wachstum haben und Arbeit für ein paar starke Hände? Wenn es dem Pfarrer nachgeht, nicht. Der hat ihm erzählt, dass droben die Engel den ganzen Tag Harfe spielen und Halleluja singen. Er hat es gut gemeint. Aber dem Steffel war das kein rechter Trost. Vielleicht weiß es der Pfarrer nicht ganz genau. Oder vielleicht machen sie bei den Bauernleuten eine Ausnahme. Allzu lang hält sich der Steffel nicht auf bei den überirdischen Dingen. Er schaut wieder zur Decke hinauf und die Sonnenstrahlen zittern von der Bettdecke weg auf das Kopftücherl der alten Urschel und auf das große schwarze Gebetbuch. Mit einem Mal bricht der Kranke das Schweigen und indem er den Kopf herumdreht, sagt er: »Bäuerin, 's Mahl halt's beim Unterwirt.« »Ja«, sagt die Urschel und hört das Beten auf, »mir wär's beim Unterwirt halten. Und dass von die Leichentrager jeder seine zwei Maß Bier kriegt. Bei René, da sind den drei schlecht gerät wert. Ich will's acht haben, sagt die Urschel. Beim Einsagen kein Vergessen von der Freundschaft, dass er richtige Leich wird. Fahrt der Steffel fort, und wie er sieht, dass seine alte Bäuerin recht ernsthaft auf seine letzten Wünsche hört, kriegt er die tröstliche Überzeugung, dass seine letzte Sache auf der Welt mit Anstand und Ordnung abgemacht werden wird und dass nichts fehlen wird, was einem ehrengeachteten Manne zukommt. So viele Leute auch hinter seinem Sarge hergehen werden, es ist keiner darunter, der was Schlechtes von ihm behaupten kann. Er ist keinem was schuldig geblieben und jeder, der an seiner Grabstätte vorbei in die Kirche gehen wird, muss ihm das Weihwasser geben. Und wie er sich das alles überlegt, sieht er sein ganzes Leben vor sich, als würde es vor ihm aufgeführt und er wäre Zuschauer. Arbeit und Lustbarkeit wechseln miteinander ab. Aber dies Erste kommt öfter an die Reihe. Fröhlichkeit und Sorgen, Jungsein und Altwerden, und zwischenhinein immer wieder das Trachten und Mühen für das Heimatl. Der Steffel merkt gar nicht, was für eine lange Reise seine Gedanken machen. Aber die Urschel merkt es. Und sie zündet die Kerzen an, welche über dem Kopfende des Bettes auf dem Tische stehen. Die kleinen Lichter brennen farblos, knisternd in die Höhe und mit einem Mal ist der Steffel am Ende seiner Reise angekommen. Vor die Bilder schiebt sich eine große, dunkle Wand und die Urschel betet jetzt laut, das Vaterunser für die hingeschiedenen Seelen im Fegfeuer. Draußen ist es Abend geworden. Die zwei Birnbäume sind aus ihrem bleiernen Schlafe aufgewacht und schauern in dem leichten Luftzuge zusammen. Ihre Schatten strecken sich über den Hausanger und die Wiesen hinauf zu dem Wege, auf dem jetzt der hochgehäufte Erntewagen herunterkommt. Detlef von Lilienkron, Dorfkirche im Sommer. Schläfrig singt der Küster vor, schläfrig singt auch die Gemeinde. Auf der Kanzel der Pastor betet still für seine Feinde. Dann die Predigt. Wunderbar. Eine Predigt ohnegleichen. Die Baronin weint sogar im Gestühl, dem Wappen reichen. Amen. Segen, Türen weit, Orgelton und letzter Psalter. Durch die Sommerherrlichkeit schwirren Schwalben, flattern Falter. Theodor Storm an einem Sommerabende. Lieblich senkt die Sonne sich, alles freut sich wonniglich an des Abends Kühle. Du gibst jedem Freud und Rast, labst ihn nach des Tages Last und des Tages Schwüle. Horch, es lockt die Nachtigall und des Echos Widerhall doppelt ihre Lieder. Und das Lämmchen hüpft im Tal, Freude ist jetzt überall, Wonne senkt sich nieder. Wonne in des Menschen Brust, der Freud ist sich bewusst, die ihm Gott gegeben, die du jedem Menschen schufst, den aus nichts hervor du rufst, auf zum ewigen Leben. Josef von Eichendorff, Mondnacht. Es war, als hätte der Himmel still geküsst, dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst. Die Felder, die Ähren wogten sacht, es rauschten leis die Wälder so sternklar war die Nacht. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel auf, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus.